Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 20. Mai. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit Antworten auf folgende Fragen. Wie eng wird die Zusammenarbeit von Kunstmuseum und Zentrum Paul Klee in Zukunft? Was entsteht, wenn Kindern Kultur vermittelt wird? Und welche Auswirkungen hat die Palmölgewinnung in Mexiko? Amik Chayn Makai, Shansita Dibi.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der zurückgetretene IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn ist offiziell angeklagt. Ihm werden 6 Straftaten zur Last gelegt, darunter 2-mal sexuelle Belästigung in einem besonders schweren Fall. Er ist gestern als IWF-Chef zurückgetreten und hat in einem öffentlichen Schreiben seine Unschuld beteuert. Trotz der Anklage ist Strauss-Kahn auf freiem Fuß. Dafür musste er eine Kaution von 1 Million $ in bar plus Bürgschaften im Wert von 5 Millionen $ hinterlegen. Er darf New York nicht verlassen und wird von Sicherheitsleuten und Kameras überwacht. Der Konzernchef von TEPCO ist zurückgetreten. TEPCO betreibt das havarierte japanische AKW Fukushima. Dem Konzern wurde in den vergangenen 2 Monaten immer wieder mangelndes Krisenmanagement vorgeworfen. Wie TEPCO mitteilt, wird der zurückgetretene Konzernchef durch den derzeitigen Geschäftsführer ersetzt. Ein Erdbeben und ein Tsunami haben in Japan vor 2 Monaten zu einer der größten Atomkatastrophen der Geschichte geführt. Bei einem starken Erdbeben im Westen der Türkei sind mindestens 3 Menschen gestorben und 100 Menschen verletzt worden. Laut den Behörden hatte das Beben eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag nahe der Stadt Simaf, 300 Kilometer westlich von Ankara. Die türkische Erdbebenwarte warnte von weiteren Nachbeben in den kommenden Tagen. In Spanien demonstrieren seit 5 Tagen tausende Menschen gegen die Wirtschaftskrise und die hohe Arbeitslosigkeit. Die Proteste begannen vergangenen Sonntag in 50 spanischen Städten gleichzeitig. Die Protestbewegung hat dazu aufgerufen, auch morgen Samstag zu demonstrieren, um Reformen zu fordern. Nun hat die Regierung ein Demonstrationsverbot erlassen. Die Demonstrationen könnten die Regional- und Kommunalwahlen stören und die Wähler beeinflussen, so die zentrale Wahlbehörde in Spanien. Der Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver hat über die Unterrichtsausschlüsse gegen 4 Berner Gymnasiasten entschieden. Wegen einem Vorfall auf ihrer Schulreise wurden in erster Instanz alle Schüler zu 12 Wochen Ausschluss aus dem Unterricht und unentgeltlichen Sozialeinsätzen verurteilt. Gegen diese Disziplinarmaßnahmen haben die Schüler Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdeinstanz war nun der Berner Erziehungsdirektor. Er hat nur in einem Fall den Schulausschluss von 12 Monaten bestätigt. 2 weitere Schüler sollen noch 8 Wochen ausgeschlossen werden und ein weiterer Schüler nur 1 Monat. Außerdem hat der Erziehungsdirektor den Sozialeinsatz für alle 4 Schüler aufgehoben. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe sich Bernhard Pulver nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage und nach Anhörung aller Parteien zu seinem Beschluss entschieden. Den 4 Gymnasiasten wird vorgeworfen, auf einer Exkursion in Berlin ein Paar attackiert und ausgeraubt zu haben. Der Blick aufs Wetter. Heute bleibt es recht sonnig bei bis zu 23 Grad. Im Jura und im Oberland kann es einige lokale Gewitter geben. Morgen ist der Tag zunächst sonnig, bei bis zu 24 Grad steigen am Nachmittag und am Abend das Gewitterrisiko. Der Sonntag zeigt sich dann bei 22 Grad wechselnd bewölkt mit Regen und Gewittern. Am Montag kommt bei ebenfalls 22 Grad die Sonne wieder zurück.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Letztes Wochenende sprach sich eine große Mehrheit der Bernerinnen und Berner für die Kulturverträge mit dem Kunstmuseum und dem Zentrum Paul Klee aus. Damit ist die Finanzierung von Stadtseite für die nächsten Jahre geregelt. Laut der kantonalen Kulturstrategie werden die beiden Kunsthäuser in ein paar Jahren allerdings nur noch vom Kanton subventioniert. Folglich steht die Forderung im Raum, die beiden Institutionen administrativ und künstlerisch zu einem Haus zu verschmelzen. Was passieren soll, wird nun von einem gemeinsamen Ausschuss geprüft. Michael Spahr hat nachgefragt.
Gestern haben das Zentrum Paul Klee und das Kunstmuseum Bern bekannt gegeben, dass der Basler Jurist Cyril Hering einen gemeinsamen Ausschuss leiten wird. Hering hat schon das Berner Symphonieorchester und das Stadttheater auf dem Weg zur Fusion begleitet und auch in Biel half er mit, das Städtebundtheater Biel-Solothurn und das Symphonieorchester Biel zusammenzuführen. Für den Präsidenten der Stiftung Kunstmuseum Bern, Christoph Schäublin, ist aber klar, Hering hat nicht unbedingt den Auftrag, eine Fusion herbeizuführen.
Zunächst gilt es zu klären, was wir eigentlich erreichen wollen und was wir eigentlich erreichen können. Das ist es, was wir als künstlerischen und wirtschaftlichen Mehrwert bezeichnet haben. Nicht wahr? Man könnte es so sagen, es geht jetzt darum zu prüfen, ob eins und eins einfach zwei gibt oder ob eins und eins mehr als zwei gibt. Und dann gilt es, dieses Mehr zu definieren, herauszufinden, ob sich ein solches Mehr überhaupt herstellen lässt. Und wenn wir das einmal definiert haben, dann wird sich die Frage stellen, welches die geeignete Organisationsform ist.
Möglich wäre dann eben auch die Variante 1 plus 1 gleich 1, das heißt die administrative und künstlerische Fusion. Christoph Schäublin will sich da allerdings nicht auf die Äste hinauswagen.
Als wir mitteilten, dass dieser gemeinsame Ausschuss eingesetzt worden ist, wir haben damals deutlich gesagt, dass das ganze Spektrum offen ist und geprüft werden soll. Und dabei bleibt es. Am einen Ende wäre die Antwort, es bringt alles im Grunde genommen nichts. Der künstlerische oder der wirtschaftliche Mehrwert lässt sich tatsächlich nicht beziffern und definieren. Und am anderen Ende, es ergibt sich etwas und dieses kann am besten realisiert werden mit der berühmten und von vielen Leuten so gewünschten Fusion. Dazwischen sind die übrigen Lösungen und diese werden geprüft.
Erste Erfahrungen in einer künstlerischen Zusammenarbeit haben das Zentrum Paul Klee und das Kunstmuseum Bern schon gesammelt. So zuletzt bei der Ausstellung Lust und Laster. Der Kunstmuseum-Stiftungsratspräsident Christoph Schäublin ist damit sichtlich zufrieden.
Das war ein Erfolg, das war eine gute Erfahrung. Es war im Übrigen ja nicht die erste Zusammenarbeit. Wir haben schon andere Dinge zusammen gemacht. Ich erinnere an die Wickli-Retrospektive seinerzeit. Das war ein kleineres Projekt als Lust und Laster, aber immerhin, wir haben auch dort schon Erfahrungen gesammelt. Lust und Laster war nun wirklich etwas Großes und ich glaube, es war etwas Gutes und Erfolgreiches und ich bin überzeugt, dass weitere derartige Projekte folgen werden.
Ende Jahr sollen erste Resultate vom Beratungsausschuss über die Zukunft der beiden Häuser präsentiert werden.
95,6. Rabe Info.
Die Schulen des Kantons sollen davon profitieren, dass Bern ein reiches kulturelles Angebot hat. Schülerinnen und Schüler sollen einerseits öfter ins Theater, ins Konzert, ins Museum oder ins Kino gehen und auch selber ihre Kreativität entfalten können. Der Berner Bildungsdirektor Bernhard Pulver hat diesbezüglich letzten Herbst ein ambitioniertes Projekt vorgestellt, wurde aber vom bürgerlich dominierten Grossrat zurückgepfiffen. Eine abgespeckte Version der Kulturvermittlung für die Berner Schulen wurde nun vor 2 Monaten schließlich doch noch bewilligt. Nun startet das Programm Bildung und Kultur. Mehr dazu im Bericht von Michael Spahr.
Sechstklässler produzieren ihre eigene Musik mit Computer, Ballonen und Gläsern. Sie entdecken ihr kreatives Potenzial, Kulturschaffende stiften sie dazu an. Das will der Kanton Bern in Zukunft noch vermehrt fördern. Deshalb wurde das Programm Bildung und Kultur lanciert. Dazu gehört auch, wie das schon seit vielen Jahrzehnten gang und gäbe ist, der Besuch in kulturellen Institutionen. Aber eben nicht nur, wie die Leiterin des Programms, Susanne Herion, ausführt.
Also natürlich würden wir uns wünschen, dass mit dem Programm Schulklassen noch mehr das wirklich große Angebot im Kanton Bern nützen, also noch mehr auch die Theatervorstellungen besuchen gehen oder ins Museum gehen. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass wir auch fördern möchten, dass in den Schulklassen selber, in der Schule selber, noch mehr Kultur passiert, indem Künstlerinnen zum Beispiel in die Schule kommen, Künstler und Künstlerinnen, oder dass eben die Lehrperson ein Kunstprojekt in der Schule in der Schulklasse macht.
Eine Win-Win-Situation kann daraus resultieren. Kulturschaffende können ihr oft karges Einkommen aufbessern und ihr Schaffen weiter verbreiten. Schülerinnen und Schüler profitieren von kreativen Impulsen für ihren weiteren Werdegang. Allerdings wird immer wieder in Frage gestellt, ob bei den strengen Lehrplänen überhaupt genug Raum für Kulturvermittlungsprojekte besteht. Konkurrenzieren diese nicht den Mathematik-, den Fremdsprache- oder Naturwissenschaftsunterricht?
Das Schöne an der Kulturvermittlung ist, dass es alle Fächer betrifft. Also es ist ja nicht nur Gestalten oder Musik, sondern Kultur passiert in allen Fächern, auch in den Sprachfächern, sogar in der Mathematik. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer werden eigentlich von uns, von unserem Programm unterstützt, Kulturprojekte zu machen, die fächerübergreifend sind, sogar klassenübergreifend, weil sie eben alle Kompetenzen fördern, Sozialkompetenzen, Kommunikationskompetenzen der Schülerinnen, dann auch die Reflexion innerhalb der Gesellschaft, also die Kultur fördert sehr breit und das möchten wir in der Schule noch mehr ermöglichen.
Als der Berner Bildungsdirektor Bernhard Pulver letzten Herbst ein Kulturvermittlungsprojekt in der Höhe von 11,5 Millionen Franken für die nächsten 4 Jahre präsentierte, wurde er von den bürgerlichen Grossräten gestoppt. Allerdings gab das Team um Susanne Herion nicht auf, sondern versuchte die Kulturvermittlung in einem redimensionierten Rahmen doch noch der Politik schmackhaft zu machen. Im März dann gab der Grosse Rat grünes Licht und sprach einen Kredit von 6 Millionen. Trotz fast halbiertem Budget können nun 3 wichtige Kulturvermittlungsmaßnahmen unternommen werden.
Die erste Maßnahme ist, dass wir den Lehrpersonen Kulturgutscheine geben können, sodass sie Reisen von der Schule zu einem Kulturort finanziert bekommen oder dass sie mit einem anderen Kulturgutschein jemanden in die Klasse holen, eine Künstlerin. Kulturgutscheine. Das zweite ist eine Internetplattform, sodass ich alle Lehrpersonen und aber auch die interessierte Öffentlichkeit informieren kann an einem Ort, was gibt es für Kulturvermittlungsangebote für die Schule. Also ich unterrichte zum Beispiel in Feutersäu und möchte wissen als Lehrperson der 3. Klasse, was finde ich in meiner Region im Bereich Theater. Internetplattform, zentrale Informationsstelle. Und die 3. Maßnahme ist ein Programm, das heißt MUSE. Da möchten wir bis zu 45 Klassen im Kanton Bern ermöglichen, ein 2-jähriges Kulturprogramm mit einer Klasse durchzuführen, in dem über 2 Jahre verschiedene Künstlerinnen und Künstler in die Schule kommen mit MUSE.
Ab Juni können Kulturschaffende und Institutionen ihre Angebote auf dem Internet präsentieren. Im Herbst erhalten dann Lehrpersonen Zugriff auf dieses Angebot. Somit kann Kultur dann ab dem nächsten Schuljahr verstärkt vermittelt werden.
Den Link zum Programm Bildung und Kultur finden Sie auf unserer Internetseite rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Täglich verbrauchen wir, meist ohne es zu wissen, Palmöl. Es findet sich in Margarine, Süßigkeiten oder Fertigprodukten, aber auch in Kosmetikartikeln, Seifen und Waschmitteln. Doch die Palmölproduktion wird von verschiedenen Seiten kritisiert. Für den Anbau werden vielerorts Regenwaldflächen gerodet und die Monokulturen schaden dem Boden. Die meisten Ölpalmen werden in Malaysia und Indonesien angebaut. Ölpalmenplantagen gibt es auch in Mexiko. Dort ist die Ölpalme Freud und Leid zugleich. Das zeigt die Reportage vom lateinamerikanischen Nachrichtenpool Ondo aus dem mexikanischen Chiapas.
Im Minibus auf der Straße von San Cristobal Richtung Golf von Mexiko. Nach 2 Fahrtstunden durchs Hochland von Chiapas geht es langsam bergab. Über Serpentinen, durch dichte Wälder und geradeaus durch grüne Flusstäler, vorbei an Maisfeldern, Kaffeekulturen und Zitrushainen. Doch dann, kurz hinter den Wasserfällen von Aguas Azules, stehen immer öfter und ausgedehnter mittelgroße, dickstämmige Palmen. Ölpalmen, die Boompflanze der Tieflandregionen von Chiapas. Dann ein Schornstein mit dickem Rauch und eine Fabrik. Schwer beladene Pickup-Trucks fahren vor. Männer mit Stecheisen wuchten tonnenweise Palmölfrüchte in Waggons, die in einen langen Röhrenofen gezogen werden. Wir sind in einer der Palmölfabriken der Region, einer vergleichsweise kleinen, und sprechen mit dem leitenden Ingenieur, der naturgemäß die positiven Seiten der Ölpalme hervorhebt.
Die Palmölproduktion ist ein Gewinn für Mexiko. Zum Beispiel muss bislang ein Großteil Speiseöl importiert werden. Sie ist gut für die Bauern der Region, die nach dem Niedergang der Reisproduktion eine neue Einnahmequelle haben. Außerdem werden große Flächen aufgeforstet, die vorher Viehweiden waren und lange brach lagen. Die Einnahmen für die Produzenten sind ziemlich gut. Die Palme ist also ein echter Gewinn. Sie schafft Arbeitsplätze und den Bauern verschafft sie eine erhöhte Rentabilität ihrer Felder. Also der ganzen Region bringt die Ölpalme wirtschaftlich nur Vorteile.
Ein paar Kilometer weiter, die Straße hinunter Richtung Palenque, steht einer dieser Pickup-Trucks am Straßenrand und wird beladen. Bauer Geronimo und seine halbe Familie verfrachten einen ganzen Berg Früchte auf die Ladefläche. Ein halbes Dutzend Kinder beobachtet das Schauspiel. Geronimos Muskeln sind Zeugnis dieser regelmäßigen Leibesübung und er findet...
Die Palme ist schon ganz okay. Nein, das ist nicht wie beim Mais oder beim Kaffee. Denn der Kaffeeanbau erfordert viel Arbeit. Den Kaffee ernten, waschen und trocknen. Und in schlechten Zeiten verlierst du die Hälfte der Ernte. Das ist bei der Ölpalme nicht so. Du musst nur warten, bis die Frucht reif ist. Dann schneidest du sie ab und bringst sie zur Fabrik. Oder es kommt der Kojote, der Zwischenhändler, und nimmt sie mit.
Alles schön also mit der Ölpalme? Bauer José sieht die Sache kritischer, auch wenn er versteht, was so viele Kleinbauern der Region Palmen anbauen lässt.
El campesino posiblemente se sienta muy atraído porque es dueño de su tiempo ya.
Manch einen Bauer reizt das schon, weil er auf einmal Herr über seine eigene Zeit wird. Seit jeher wird er als Bauer ausgebeutet und plötzlich fühlt er ein bisschen Freiheit. Plötzlich hat er eine Wahl und plötzlich sieht er die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist eine Illusion, aber es ist keine Lösung.
Es ist la ilusión, sí, pero no es la solución.
Josué hat selber vor 10 Jahren mit dem Anbau begonnen. Mittlerweile versucht er aber, seinen komplett durchwurzelten Boden wieder frei zu bekommen und wieder vielfältiger anzubauen. Auch Miguel Ángel García, Umweltaktivist der kleinen Organisation Maderas del Pueblo, hält nicht viel von der Palme, im Gegenteil. Die Schäden, die die Monokulturen verursachten, seien gewaltig.
Die Agrochemie ist sehr gefährlich. Sie wird oft ohne Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt, ohne Schutzanzüge und Masken. Außerdem, bei den Regenmengen, die hier fallen, und der großen Anzahl an Flüssen, wird die Hälfte des Giftes weggeschwemmt und geht entweder ins Grundwasser oder in die Flüsse. Das heißt, mit jedem Fisch, den die Menschen essen, und mit jedem Schluck Wasser, den sie aus dem Brunnen trinken, nehmen sie Gift zu sich. Und je mehr Plantagen es gibt, desto mehr vergiften sich die Menschen.
Da machen Ankündigungen des Gouverneurs von Chiapas, Juan Sabinas, Sorgen. In den nächsten Jahren soll die Anbaufläche für Palmöl-Monokulturen verzehnfacht werden. Treffen wird es den Küstenstreifen, da könnte man ja noch sagen, egal, hier gab es immer schon Monokulturen, aber auch in der Region um Palenque wird sich die Palme extrem ausbreiten und die bereits geschilderten und die noch zu schildernden Folgen potenzieren. Zurzeit wird noch eine dritte Gegend für die Palme erschlossen, die Region Comillas de Marqués, eine ökologisch höchst sensible Landschaft zwischen dem lacandonischen Regenwald und den guatemaltekischen Regionen Petén und Ixcán. Und das wird Klimafolgen nach sich ziehen, und zwar nicht die positiven, die die Industrie und Politik versprechen.
In dem Moment, wo mehr und mehr Ölpalmen gepflanzt werden, sehen sich die Bauern gezwungen, für ihre Grundnahrungsmittelproduktion andere Flächen zu suchen. Wald wird nicht direkt für Palme gerodet, aber indirekt. Die Grundnahrungsmittelproduktion wird von der Palme aus den fruchtbarsten Gegenden in den Tälern verdrängt. Die Bauern roden zur Gewinnung von Ersatzflächen Primärwald auf den Bergen. Die Industrie sagt, Palme hätte positiven Klimaeffekt. Das ist nur eine der Täuschungen der öffentlichen Meinung. Erstens wird für die Palme wertvoller Wald mit hoher Biodiversität geopfert. Dadurch haben wir einen erheblichen klimaschädigenden Effekt.
Der klimaschädliche Effekt der Ölpalmindustrie in Chiapas wird durch den internationalen Emissionshandel und das UN-Klimasekretariat noch als klimafreundlich geadelt. Nach der Entscheidung des UN-Klimasekretariats sollen die Betreiber von Ölpalmenplantagen zukünftig im Rahmen des Clean Development Mechanism Emissionsgutschriften erhalten können. Damit können dann Emissionen in den Industrieländern schöngerechnet werden. Noch schneiden Josué und sein Sohn Aduar ein paar Palmfrüchte herunter. Aber das, was die Palmölindustrie ihm einst versprochen hatte und den Bauern der Region immer noch verspricht, in Josués Fall ist es nicht wahr geworden.
Ich kann den Anbau aus eigener Erfahrung nicht empfehlen. Wenn du dir anschaust, wie viel Arbeit das bedeutet und wie viel am Ende dabei rausspringt, dann ist das kein Geschäft. Das große Geschäft macht die Industrie. Aber die Arbeit in den Plantagen ist extrem schlecht bezahlt.
Nur, was dann? Die Preise für Reis und Fleisch sind am Boden, seit Mexiko Teil des Freihandelsabkommens NAFTA ist. Die Fabriken sind lange dicht. Eine Förderpolitik für die kleinbäuerliche Landwirtschaft gibt es in Mexiko nicht, schon gar nicht unter der PAN-Regierung. Sanfter Tourismus wird auch in Chiapas nicht alle Kleinbauernfamilien ernähren können. Und so sehen viele Bauern zurzeit kaum eine Alternative zur Ölpalme, auch wenn sie das Trinkwasser verseucht, Böden unbrauchbar macht und der Wald mehr und mehr verschwindet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, 20. Mai. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie am Montag wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und wünsche allerseits ein wunderbares Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.